Glaubt ihr, dass die Bibel Antworten hat? Glaubt ihr das wirklich? Antworten, die euer Leben betreffen? Ich frage nochmal, also mir ist dieser Punkt extrem wichtig heute. Deswegen hake ich nochmal nach. Also, ihr müsst euch das wirklich vor Augen führen, was euer Ja bedeuten würde. Die Bibel hat Antworten für euer Leben, für deinen Alltag hat die Bibel Antworten. Für all das, was dir im Alltag begegnet. Die Wohnungssuche haben wir gerade gehabt. Die Frage, wo soll es beruflich hingehen? Die Frage, eine Ortsveränderung. Die Frage, wie kann das in meiner Beziehung weitergehen? Auf die ganzen Fragen im Alltag. Ich glaube auch, die Bibel hat eine Antwort. Weil die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Und wenn Gott spricht, dann hat er wirklich was zu bieten. Dann faselt Gott nicht einfach so ein bisschen daher, nur damit er halt dieses dicke Buch voll kriegt. Sondern wenn Gott spricht, dann hat das Gewicht. Und nicht nur in Kilogramm oder Gramm, sondern dann hat das Gewicht für unser Leben. Ich versuche mich mal an einem Witz, der mir begegnet ist. Mal gucken, ob ich den hinkriege. Ihr müsst euch vorstellen, Polizeistreife steht am Rand der Autobahn und da kommt so ein Auto entlang getuckelt. Fährt nicht allzu schnell, nicht einmal 60 Stundenkilometer. Und die Polizei wundert sich, warum fahren die so langsam auf der Autobahn? Und halten denjenigen an, winken ihn also mit der Kelle raus und so. Und der fährt ran und sie fragen, Mensch, warum fahren Sie denn so langsam? Naja, wieso? Das ist doch die A34. Naja, aber deswegen brauchen Sie doch nicht 34 Stundenkilometer zu fahren. Und dann fällt dem Polizisten ein Blick auf die Rückbank auf. Da sitzen zwei ältere Damen so drin. Was haben die denn? Naja, wir waren vorher auf der B274. diese beiden älteren Menschen, die hatten gelernt, was Angst bedeutet. Die Kurven und das bei dieser Geschwindigkeit. Die hatten erlebt, was Angst bedeutet. Gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du erlebst, was Angst bedeutet? Da hinten wird sofort gesagt, nein. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe immer wieder Situationen in meinem Leben, wo ich weiß, was Angst bedeutet. Wenn du vielleicht deine Gedanken schweifen lässt und du kannst du dich vielleicht an Situationen erinnern, wo du nachts aufgewacht bist, weil dich eine Sache nicht losgelassen hat, weil du gedacht hast, wie wird das werden? Ich habe morgen einen Vortrag zu halten und ich weiß, der hätte viel besser vorbereitet sein können. Werde ich das jetzt schaffen? Wird das klappen? Oder werde ich mich vor all meinen Kollegen blamieren? In der Schule eine wichtige Prüfung. Viel zu spät angefangen zu lernen. Das ist so eine Sache. Und plötzlich fängt man an zu begreifen, was Angst ist. Weil man weiß, durch diese Prüfung darf ich nicht durchfallen. Eine andere Sache. Man hat so viel Zeit und Kraft reingesteckt, die eigenen Kinder zu erziehen. Und dann kommen sie in das pubertäre Alter, wo sie ihren eigenen Willen durchsetzen. Und man merkt, das Kind gleitet immer mehr ab. Es entgleitet mir. All das Gute, was ich gemeint habe, reinzulegen, scheint nichts mehr wert zu sein. Und das Kind landet vielleicht in einer Clique, in einem Freundeskreis, wo man weiß, Mensch, da gehen Drogen rum. Und das Kind entgleitet einen immer mehr. Und ja, es lässt einen nachts nicht mehr schlafen. Das eigene Kind ist vielleicht gar nicht zu Hause. Man weiß gar nicht, wo es ist. Mensch, Der Junge ist doch erst 17. Angst, die einen nicht schlafen lässt. Die Angst vielleicht, dass die eigene Partnerschaft, die Beziehung zerbricht, dass man alleingelassen wird vom Partner. Man hatte sich doch versprochen, ein Leben gemeinsam zu führen. Angst, mehr als ein flaues Gefühl im Magen, mehr als nur ein paar weiche Knie. Angst, die einen richtig kaputt macht. Die Bibel hat Antworten, habe ich vorhin behauptet. Ich glaube auch in solchen Lebensfragen, in solchen Situationen, wenn du mit Angst kämpfst, aus welchem Grund auch immer dich Angst umtreibt, es gibt eine Antwort darauf. Die Bibel hat eine Antwort auf deine Angst. Gott möchte nicht, dass du mit Angst im Herzen vor die Hunde gehst. Wisst ihr, die mich näher kennen, die wissen, dass ich ein ganz, ganz tiefes Vertrauen zu Gott habe, dass er allmächtig ist. Ich glaube, wir haben einen lebendigen Gott, einen Gott, der heute noch handelt, der nach zigtausend Jahren Menschheitsgeschichte immer noch handelt. Es gibt ja diese Gottesvorstellungen, Gott hat irgendwann mal die Welt geschaffen, wenn es überhaupt ein Gott war. Manche bezweifeln ja sogar das. Aber gesetzt den Fall, es gäbe einen Gott, hat er irgendwann mal die Welt geschaffen, hat sie angestoßen, so wie ein Uhrmacher ein Uhrwerk, und seitdem tick-tack, 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 tick-tack. Das Problem ist, wenn die Uhr aus den Fugen gerät. Vielleicht würde sich dann Gott nochmal wie ein Reparaturservice eingreifen und das ein oder andere richten. Aber mit dem einzelnen Zahnrad, mit dem einzelnen Bauteil, mit dem einzelnen Menschen in der Welt hat dieser Gott nichts zu tun. Ich glaube schon, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Gott, der Realität ist, der wahr ist, nicht ein fiktives Hirngespinst, eine Idee von Menschen aus irgendwelchen Religionen, auch keine christliche Götteridee, sondern ich glaube, dass es einen lebendigen Gott gibt, einen wahren Gott gibt, der bis heute eingreift, der bis hinein mein Leben kennt. Ich, der so ein Staubkorn im Universum bin, der bis hinein dein Leben kennt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es diesen Gott gibt und dass dieser Gott sich in der Bibel uns offenbart. Und dieser Gott, der sagt, ich habe eine Antwort, ein Mittel gegen deine Angst. Ich will euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die es war. Die ist vor 2000 Jahren passiert. Es war ein Gärtner vor der Stadt Gethsemane. Und es war der Abend, die Nacht, bevor Jesus verhaftet wurde. Jesus war ja 3 Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Der ist durch die Gegend gezogen und jetzt war es soweit. Jesus wusste, ich gehe einen ganz bestimmten Weg. Für diesen Weg bin ich auf die Erde gekommen. Jesus hat seine Jünger schon mehrfach darauf vorbereitet, hat gesagt, hey, ich werde sterben, aber ich werde auch auferstehen. Und den Weg werde ich gehen. Die Jünger konnten sich das nicht vorstellen. Und so hat Jesus mit denen Abendmahl gefeiert. Der Vorfall mit Judas war, dass Judas verlassen hat, im Herzen, dass er Jesus ausliefern will. Und Jesus ist mit seinen Jüngern, mit den Verbleibenden, raus aus der Stadt, rausgezogen in den Garten. Es war schon dunkel, sie hatten vielleicht Fackeln dabei, vielleicht sind sie auch in der totalen Dunkelheit gelaufen. Und Jesus erzählt so unterwegs. Er fängt an, vom Weinstock zu reden und von Sachen. Es ist ja so, wenn Menschen, nicht nur Jesus, sondern wenn ganz normale Menschen wissen, es ist soweit, ich habe meine Zeit hier auf der Erde erfüllt. Und manche spüren das ja. Ich weiß, bei meinem Opa war es so, der wusste vorher, jetzt geht's zu Ende. Jetzt ist meine Zeit hier auf der Erde vorbei und es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ist leider nicht allen Menschen vergönnt. Bei meinem Opa war es so, der wusste vorher, jetzt geht's zu Ende. Und der hat dann die Chance ergriffen und hat Abschied genommen. Und ich war selber noch ein kleiner Junge. Ich habe nicht viel davon verstanden, mitbekommen. Aber was ich mitbekommen habe, ist, dass mein Opa hat gesagt, komm zu mir ans Bett, und dann hat er die Hand aufgelegt und mich gesegnet. Und das ist mir so tief ins Herz gegangen, dass ich mir fest vorgenommen habe, so will ich auch mal Segen weitergeben. Ich weiß nicht, ob Gott mir das vergönnt, dass ich eines Tages meine Kinder mal vor meinem Tod noch segnen kann. Das ist was Wunderbares. Und Jesus wusste, er geht jetzt auf seinen Tod zu. Und er hat ganz, ganz wichtige Sachen noch seinen Jüngern mit auf den Weg zu geben. Und so redet er vom Gleichnis vom Weinstock, noch von ein paar anderen Sachen. Und so kommen sie im Garten Gethsemane an. Und bevor Jesus sich die Zeit nimmt und für seine Jünger betet, wir kennen dieses hohenpriesterliche Gebet von Jesus, wo Jesus für seine Jünger und für die Generationen danach, auch für uns schon gebetet hat. Aber direkt davor ist eine Stelle, wo Jesus nochmal zu den Jüngern sagt, im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich wiedersehen. Er hat gesprochen von seinem Tod und von seiner Auferstehung dann. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er da zu uns sagt? Und dann haben sie angefangen, darüber zu diskutieren. Sie haben nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Aber es hat sich in die Stimmung der Jünger eine Traurigkeit gemischt. Und in Vers 20 sagt dann Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Jesus sieht, was auf die Jünger zukommen wird, und sagt, ihr werdet traurig sein. An einer anderen Stelle heißt, ihr werdet richtig Angst haben. Und wir wissen ja, was passiert ist. Die Jünger sind mit Jesus im Garten Gethsemane gewesen, und als dann die Konfrontation kam, die Soldaten gekommen sind, um Jesus festzunehmen, was ist passiert? Petrus ist erstmal vorgeprescht und wollte mit Waffengewalt das verhindern, was Jesus unterbunden hat. Jesus ist bewusst diesen Weg gegangen. Aber es ist, die Jünger konnten das in dem Moment nicht erfassen. Sie haben nur gesehen, Jesus wird gefangen genommen. Ihre ganze Hoffnung zerschlägt sich und Angst ist über sie gekommen. Und sie haben fluchtartig den Garten Gethsemane im Dunkeln verlassen. Jesus hat in diesem Gespräch vorher noch weitere Sachen gesagt. So zum Beispiel, es wird ein Tag kommen, da werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. In einer Situation, wo es sich anfängt, Angst breit zu machen, gibt Jesus eine Verheißung, dass er sagt, bittet und eure Freude wird vollkommen werden. Die Jünger hatten mit Angst zu kämpfen. Jesus weiß, er hat vorausgesagt, was auf sie zukommt. Und Jesus redet davon, wie ihre Freude vollkommen werden kann. Eigentlich ein Kontrast, der weiter nicht mehr auseinandergeht. In dem Gespräch kommt es dann, wie es so oft kommen muss, auch zu der Situation, dass die Jünger dann sich selbst überschätzen. Jesus hat gesagt, bisher habe ich nur mit Bildern mit euch gesprochen. Aber es wird eine Zeit kommen, da werde ich ohne Bilder sprechen. Und die Jünger kommen so auf die Idee, ja, siehst du, jetzt redest du ohne Bilder zu uns. Nun wissen wir über alle Dinge Bescheid. Die haben gar nichts verstanden. Jetzt wissen wir, in Vers 29, 30, fortfolgende, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Und weil wir jetzt auch den vollen Durchblick haben, darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus guckt sie nur an und sagt in Vers 31, jetzt glaubt ihr? Und Jesus richtet den Fokus nochmal drauf. Es kommt die Stunde und ist jetzt schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Die Soldaten werden kommen, Jesus weiß das ja. Ein jeder in das Seine und ihr werdet mich allein lassen. Aber wisst ihr, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Jesus wusste, wo er mitten in dieser tiefsten Not, in dieser tiefsten Stunde hingehen konnte. Er ist nicht allein, der Vater ist bei ihm. Und er wendet sich ja dann im Garten Gethsemane nochmal an seinen Vater, um dann neue Kraft zu kriegen, wo er sagt, hey, ich bin bereit, Vater, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Aber am liebsten würde ich ihn nicht gehen, aber dein Wille geschehe. Es gibt einen Moment, wo Jesus dann die totale Einsamkeit erlebt hat. Und ich glaube, vor der hat er sich am meisten gefürchtet. Und zwar war die totale Einsamkeit der Ort, der Augenblick, wo er am Kreuz hing, für unsere Schuld, am Kreuz hing, angenagelt und unsere Schuld getragen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz bevor er stirbt, ruft er das aus. Jesus wusste, jetzt ist noch die Zeit da, wo der Vater da ist. Jetzt kann ich hier Trost finden. Und er sagt weiter, er sagt das eben nicht nur eine Erkenntnis für sich, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Er sagt dann in Vers 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Jesus weiß, die Antwort darauf, wenn Angst in unser Leben kommt, ist die Nähe Gottes. Das sind keine irgendwelchen frommen Rituale. Wenn du Angst hast, dann musst du nur entsprechendes Gebet beten, dann geht es dir besser. Oder du musst deine Atemtechnik kontrollieren. Jesus weiß ganz genau, wenn Angst in dein Leben kommt, dann gibt es einen Ort, wo die Angst keinen Raum hat. Und zwar in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart des lebendigen Gottes. In der Gegenwart des Gottes, der keine Illusion ist. Genauso wie ein Wassertropfen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal auf euren Herd zu Hause einen Wassertropfen fallen lassen? Entweder ist es euch mal passiert oder so. Wenn man da einen Wassertropfen rauffallen lässt, das fängt an zu zischen und es fängt an zu verdampfen und ruckzuck ist dieser eine Tropfen weg. Das passiert in der Gegenwart Gottes. Ist das utopisch? Ist das eine fixe Wahnvorstellung? Mensch, das wäre doch toll, wenn sowas wirklich möglich wäre. Aber widerspricht nicht unsere Erfahrung da dagegen? Muss man nicht sagen, es wäre ein netter Gedanke, wenn die Gegenwart Gottes die Angst besiegen würde. Aber ich erlebe das so nicht. Bei mir ist das nicht so. Ich glaube, dass die Bibel wirklich Antworten hat. Und Jesus sagt, ich will es nochmal vorlesen. Johannes Evangelium Kapitel 16, der Abschluss des Verses 32 und dann der Vers 33. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Jesus geht in der tiefsten Stunde in die Nähe des Vaters. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und dann wendet er sich an seine Jünger. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Jesus bietet diesen Frieden an, einen übernatürlichen Frieden, einen Frieden, wo Angst keinen Platz hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Also wo muss ich hingehen, wenn Angst sich in meinem Leben breit machen will, wenn Angst mich nachts weckt und ich nicht schlafen kann? Der Ort ist, Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Der Ort ist der lebendige Gott, zu dem wir kommen können. Er kann die Angst vertreiben, wie eine Herdplatte den Wassertropfen verdampfen lässt. Und auch wenn unsere Erfahrung da dagegen spricht, ich glaube, das ist möglich. Wir können das erfahren, selbst wenn wir es noch nie im Leben erfahren haben, diese Nähe Gottes. Ich glaube, Gottes Macht hat wirklich die Dimension, diese Angst zu besiegen. Diese Angst aus deinem Leben wegzunehmen. Die muss dich nicht quälen. Wir sagen immer, Gott liebt mich. Aber er lässt dich in Qualen zurück. Er möchte das nicht. Er möchte dich mit seinen liebenden Armen umschließen. Und wie ist das, wenn man jemanden mit seinen liebenden Armen umschließt? Man nimmt ihn ganz nahe zu sich. Vorhin ist meine Tochter hierher gekommen. Die hat den Ball abgekriegt, hat geweint. Das war jetzt keine Angst, das hat ihr was wehgetan. Aber Angst ist ja auch manchmal so ein Gefühl, wo was wehtut. Und ich habe sie einfach fest in den Arme genommen. Und der Schmerz ist gewichen. Vielleicht war er biologisch gesehen noch da, aber im Herzen ging es besser. Ich stelle mal eine These auf. Ich behaupte mal, das, weswegen es uns so schwer fällt, in die Nähe Gottes zu kommen, und zwar in die distanzlose Nähe, ist, dass wir ein falsches Bild von Gott mit uns rumtragen. Ich will euch das mal ein Beispiel deutlich machen, das mir letztens durch den Kopf gegangen ist. Und zwar habe ich immer gedacht, naja, ich habe ja ein richtiges Bild von Gott. Ich kann in die Nähe Gottes kommen. Aber ich glaube, das ist nur ein Hauch von dem, was die Bibel beschreibt, was ich bisher erlebt habe. Ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe ein Buch gelesen, wo mir der Kinnladen nach unten gefallen ist. Das Beispiel war, was für ein Bild haben wir von Gott, von seiner Gnade, beziehungsweise von was müssen wir Gott bringen? Uns ist allen klar, zum Kreuz kann ich ohne Bedingung kommen. Wenn ich Vergebung meiner Sünden haben will, wenn ich sagen will, Gott, ich will dich kennenlernen, als wir zum Glauben gekommen sind. Also mir war bewusst, ich kann Gott nichts bringen, sondern ich habe nichts in meinem Leben vorzuweisen, das gut genug ist. Deswegen gebe ich all das Negative ans Kreuz. Und also ich wusste, für eine Beziehung zu Gott kann ich nichts tun. Ich wusste, für das ewige Leben zu bekommen, kann ich nichts tun. Aber ich wusste, wir haben vorhin gesungen, allein die Gnade genügt. Das ist das. Ich wusste, nur die Gnade, die reicht aus. Ich darf einfach so kommen, wie ich bin. Du darfst zu Gott so kommen, wie du bist. Das Angebot steht bis heute. Das hat keine Grenzen. Und das ist ja unter den Frommen, unter den gläubigen Christen, ist das ja eine altbekannte Wahrheit. Wir brauchen Gott nichts bringen. Seine Gnade allein genügt. Das Kreuz ist offen und er hat alles da bezahlt. So, dann wird man Christ, fängt ein Leben als Christ an und fällt ins alte Schema zurück. Plötzlich erwische ich mich dabei zu denken, heute deine Predigt, die ist irgendwie so ohne Vollmacht. Hast nicht genug gebetet, Andreas. Merkt ihr, wo das hinführt? Von wegen, allein deine Gnade genügt. Ich habe nur noch nicht genug gebetet. Oder vor 2 Tagen hast du einen Film geguckt, mit dem Haufen Action und Gewalt, der da drin war. Gott kann darüber nicht glücklich gewesen sein. Also zieht Gott seine Vollmacht zurück und sagt, diesen Sonntag keine Vollmacht. Mm-mm. Dann komme ich hin zu Gott und sage, oh Herr, zumindest die Leute, wenn schon nicht um meinetwillen, dann zumindest wegen den Leuten, die hier sitzen, komm du doch mit deiner Vollmacht. Was ist denn das für ein Bild von Gott? Glauben wir wirklich, dass wir etwas verdienen können mit unseren guten Werken oder mit dem Lassen von schlechten, dass wir uns wirklich Gottes Gnade verdienen können? Wisst ihr, was mir deutlich geworden ist, als ich über diese Sache nachgedacht habe? Was habe ich für ein Bild für Gott? Ich kann nur zu Gott kommen, wenn ich gut genug bin. Moment, das war doch früher mal anders. Als ich das Kreuz erkannt habe, habe ich erkannt, ich kann gar nicht gut genug sein, um zu Gott zu kommen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es ist allein seine Gnade, die das öffnet. Allein dadurch kann ich zu ihm kommen. Und jetzt habe ich als Christ mir neue Barrieren aufgebaut, habe mir neue Gesetzmäßigkeiten hingelegt und gesagt, diese Sachen muss ich erfüllen, sonst kann ich gar nicht in die Nähe Gottes kommen. Vielleicht ist das auch bei dir eine ähnliche Geschichte, dass du denkst, ja, ich möchte schon die Nähe Gottes erleben. Ich möchte erleben, wie er meine Angst nimmt nachts, wenn ich aufwache. Aber ich bin noch gar nicht gut genug dafür. Was für ein Bild haben wir von Gott? Die Bibel sagt, Gott liebt dich und seine Liebe ist bedingungslos. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte so eng an dir rankommen, ja sogar in dich hineinkommen, beziehungsweise du in ihn hineinkommen. Es gibt beide Bilder in der Bibel. So, dass die Nähe Gottes deine Angst vertreibt. Jesus sagt, ich will es nochmal vorlesen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, ihr braucht, lasst euch trösten von mir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Angst überwunden. Diese Angst muss euch nicht mehr erreichen. Ich kann diese Stärke euch geben. Und ihr könnt kommen, bedingungslos. Und das gilt nicht nur für Leute, die Jesus noch nicht kennengelernt haben. Gerade auch für Christen gilt das. Es gibt noch andere Bilder von Gott, die uns davon abhalten, in seine Nähe zu kommen. Ich weiß nicht, wie dein eigenes Bild von Gott ausschaut. Es gibt Menschen, die stellen sich Gott als absolut unpersönlich vor. Ja, das mit der Bibel ist alles richtig. Ich glaube auch an Gott. Vielleicht glaubst du auch alles, was da drin steht. Vielleicht bist du zum Glauben gekommen. Aber irgendwie kannst du dir nicht vorstellen, dass man eine persönliche Beziehung zu ihm haben kann. Vielleicht hast du noch nie erlebt, dass du betest und Gott antwortet. Es gibt so ein schönes Theaterstück, wo jemand anfängt so zu beten, Vater unser im Himmel. Plötzlich kommt von oben eine Stimme, ja. Ja. Ich glaube, dass Gott antwortet, weil er ein persönlicher Gott ist. Wenn du betest, rechne damit. Wenn meine Tochter in meine Arme kommt, ganz nah an mir dran ist, in meiner Nähe ist und was zu mir sagt, Papa, sage ich ja. Und genauso geht es Gott, wenn du in seine Nähe kommst, weil dich diese Bilder nicht mehr abhalten dürfen. Dann rechne damit, dass er zu dir spricht. Also, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel Antworten auf unser Alltagsleben bereithält. Und die Antwort auf die Frage, wie kann ich mit meinem Leben fertig werden, wenn Ängste mich quälen, wenn Angst mich fertig macht, die Antwort ist, komm in die Nähe Gottes und lass dich von nichts abhalten. Lass dich von nichts aufhalten, nicht einmal von deinen eigenen Gottesbildern. Schieb diesen Gedanken weg, du müsstest Gott irgendwas bringen, Gott könnte böse oder ärgerlich sein. Sünde redet uns ja oft ein, so wie so ein kleiner Geist, der da auf unserer Schulter sitzt und sagt, ja, jetzt hast du was gemacht, was Gott nicht gefällt, jetzt bist du in Sünde gefallen. Glaubst du, dass Gott ist doch heilig? Du darfst doch gar nicht in die Nähe Gottes mehr kommen. Das ist genau das Falsche. Weil Gott sagt, alles habe ich am Kreuz bezahlt. Auch für diese Sünde wieder. Und wenn du in die Nähe Gottes kommst, dann verdampft diese Sünde. Gott möchte nicht, dass du aufgrund von Sünde vor ihm wegläufst, sondern er möchte dir diese Sünde wegnehmen. Aber das macht er, wenn du zu ihm kommst. Deswegen, er sehnt sich danach nach unserer Nähe. Und ich glaube, dass das wirklich die Antwort ist. Die Antwort auf Angst, auf Sünde, sündelos werden, in die Nähe Gottes kommen. Also wenn du das nächste Mal nachts aufwachst und dich irgendeine Sache Bauchschmerzen macht, nicht schlafen lässt, weil du dir Sorgen machst über deinen Sohn, weil du dir Sorgen machst über deine finanzielle Lage, dann komm in die Nähe Gottes. wende dich dem lebendigen Gott zu. Sag zu ihm, Gott, ich bin gerade aufgewacht. Vater, ich fühle mich total schlecht. Und mein Ehepartner liegt hier neben mir, der weiß vielleicht gar nicht, wie es mir geht. Aber dir kann ich mein Herz jetzt ausschütten. Und auch wenn meine Vorstellungen dagegen sprechen, dass mein Herz, meine Gefühle sagen, du bist irgendwie nicht da. Aber die Bibel sagt, du bist da. Und ich glaube der Bibel mehr als meinen Gefühlen. Und geh so in die Nähe Gottes. Stell dich auf der Wahrheit, das, was Gott dir versprochen hat. Gott hat versprochen, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Und das gilt auch nachts für dir in deinem Bett. Er möchte diese Angst von dir wegnehmen. Allein seine Gnade genügt, haben wir vorhin gesungen. Ja, ich möchte noch ein Beispiel erzählen, und zwar aus der Bibel, die jemand, der genau so eine komplette Veränderung erlebt hat. Und zwar möchte ich von Paulus erzählen. Ich liebe Paulus. Das ist ein Mann, wo ich so genial finde. Paulus konnte sagen, in meiner Schwachheit ist er mächtig. Ich liebe diesen Ausspruch. Das zeigt diese Dimension, diese Größe der Gnade, die Größe der Liebe an. Aber bis er dahin gekommen ist, war es ein weiter Weg für ihn. Er kam ja genau aus der Position, dass er gesagt hat, ich muss gute Werke vorweisen, damit Gott mich annimmt, damit Gott sich zu mir stellt, damit ich den Segen Gottes habe, muss ich ja die ganzen Sachen vorweisen. Und mit diesem Wissen ist er losgezogen. Er wurde einer der Elite seiner damaligen Zeit, einer der frömmsten der Frommen, einer der Besten. Und er ist also losgezogen und wollte eifern für Gott. Und so hat er sich in eine Sache verrannt, die eigentlich absolut gegen Gott war. Nämlich er hat diesen neuen Weg verfolgt, diese Christen. Und er war bei der Steinigung des ersten Christen dabei und er wollte jetzt in Damaskus die Verfolgung fortsetzen. Und auf dem Weg dahin ist ihm der lebendige Gott begegnet. Auf dem Weg dahin ist ihm Jesus begegnet und hat gesagt, was verfolgst du mich? Und ein Lehrer von mir, der hatte mal das geniale Bild genommen. Paulus war ein Panzerwagen des Feindes, schwer gepanzert mit einer schweren Kanone drauf, um die Christen zu zerstören. Und dieser Panzerwagen des Feindes hat von Gott einen Schuss von Bug bekommen, so dass alle Panzerplatten, alles zusammengebrochen ist, nur ein Schrotthaufen übrig geblieben ist. Paulus war blind. Und sie haben ihn nach Damaskus geführt, nicht als strahlender Gotteskämpfer, sondern er kam blind als Wrack an. Und Gott hat diesen Schrotthaufen genommen und hat daraus was Neues gemacht. Einen Lautsprecherwagen hat er gemacht. Und mit diesem Lautsprecherwagen ist er quer durch die damalig bekannte Welt gefahren und hat überall erzählt, was Jesus getan hat. Das ist, wenn wir in die Gegenwart des lebendigen Gottes kommen. Paulus hatte das, glaube ich, gar nicht so beabsichtigt, so in die Gegenwart Gottes zu kommen. Er wollte in die Gegenwart Gottes, dass wir uns nicht falsch verstehen. Er wollte für Gott eifern, er wollte für Gott kämpfen. Er wollte so gut sein, dass er sich die Gegenwart Gottes verdient. Aber Gott ist ihm ganz anders begegnet. Gott in seiner Liebe hat gesagt, okay, ich komme in deine Gegenwart, aber dir werden die Augen aufgehen, beziehungsweise erst mal zugehen. Und Paulus, sein Leben hat sich radikal verändert. Paulus schreibt im Philipperbrief über diese Veränderung. Ich lese mal ab Vers 5. Ich war am achten Tag beschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, also schon der Stammbaum, wunderbar, alles feinste Sahne. Ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, ein Frommer, eine gehört zur Elite, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir damals Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es immer noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er hat gesagt, ich will Christus gewinnen. Alles, was ich brauche, ist die Nähe von Jesus in meinem Leben. Und das hat er ja dann in der ganzen damaligen bekannten Welt hinaus posaunt. Das ist das, worum es geht. Die Nähe Jesu. Wenn du Lebensveränderung willst, dann ist das wirklich die Antwort. Ich glaube, wir haben in unserer Zeit so viele fromme Ideen. Wir merken ja, in unserer Welt stimmt was nicht. Wir kommen mit dem Evangelium nicht durch. Es kommen so wenige Menschen in die Berührung mit dem lebendigen Gott. Und wir sagen, oh, wir müssen nur gewisse Sachen machen. Wir müssen da schauen, dass wir perfekt sind in der Technik. Wir müssen schauen, dass wir dies und jenes tun. Wir müssen eine entsprechende Gebetsveranstaltung vorher haben. Wir müssen. Und dann irgendwann haben wir uns die Gnade Gottes verdient, dass Gott wirkt. Aber so läuft das nicht. Alles, was Gott möchte, ist uns als Vater, er ist der Vater, er möchte uns in seine Arme schließen. Er möchte sagen, Kind, komm in meine Nähe. Ich sehne mich nach dir. Und wenn du dich fragst, warum ist so viel Angst in meinem Leben? Warum führe ich so viele erfolglose Kämpfe, wo ich immer wieder den Kürzeren ziehe? Ich glaube, ein Hauptproblem, das wir haben, ist, dass wir so weit von Gott weg sind und dass unsere eigenen Bilder, die wir von Gott haben, uns so weit von Gott weghalten. Ich möchte beten. Ich möchte zu diesem lebendigen Gott hier und jetzt reden. Ich möchte in seine Gegenwart kommen und ich lade euch ein, kommt mit in seine Gegenwart. Er lebt, er ist jetzt da. Er ist immer da, aber gerade auch jetzt. Jetzt ist unsere Chance. Lass uns zum lebendigen Gott kommen. Jesus. Jesus. Jesus, schau mal da. Jesus, ich danke dir, dass wir vor dir keine fromme Show abziehen müssen. Jesus, ich danke dir, dass du einfach nur Ehrlichkeit von uns willst. Dass wir zu dir kommen dürfen, dass allein deine Gnade genügt, dass nichts uns trennen braucht, nichts uns trennen muss. Dass wir nicht erst ein gewisses Grad an Heiligkeit erreichen müssen, dass wir zu dir kommen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass wir so zu dir kommen dürfen, einfach wie wir sind. Jesus, und ich bitte dich, dass du in unserer Mitte heute Veränderungen schenkst. Herr, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Herr, wir kommen zu dir als du derjenige, der die Welt überwunden hat. Herr, und du hast auch die Angst und die Probleme und die Sünde in unserem Leben überwunden. Herr, und so kommen wir zu dir. Herr, wir wollen alles von dir erwarten. Du bist der lebendige Gott. Herr, wir mit unserer Kraft, nicht einmal mit unserer Gebetskraft, können was bewirken. Aber du bist der lebendige Gott. Vater, ich komme zu dir, weil ich alles von dir erwarte. Herr, und ich weiß, deine Liebe gilt mir. Deine Liebe gilt jedem hier im Raum. Vater, und ich bitte dich, dass du diesen Menschen ganz nahe kommst. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil die so toll sind, sondern einfach, weil du es willst. Jesus, komm uns einfach ganz nahe. Hol uns ab, da, wo wir sind. Lass uns neu deine Nähe erleben. Lass uns neu erleben im Alltag, morgen, am Montag, wenn wir wieder auf Arbeit sind, zu Hause, wenn wir heute Nachmittag irgendwas machen. Lass uns deine Nähe erleben, dass du mit uns gehst. Herr, und da, wo wir weglaufen von dir, da hol uns zurück, da öffne uns die Augen, dass wir überhaupt erkennen, dass wir weglaufen. Herr, ich sehe sehne mich danach, in deiner Nähe zu leben. Ich sehne mich danach, dich zu erleben, jeden Moment im Alltag, mit jeder Phase. Jesus, allein deine Gnade genießen.